Laufradio.de, ein Podcast für Läuferinnen und Läufer. Folge 15: Ernährung für Läufer mit Dr. André Albrecht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Läuferinnen und Läufer, zu einer neuen Folge von Laufradio.de. Mein Gast heute ist Dr. André Albrecht, mit dem ich mich auf vielfachen Hörerwunsch über das Thema Ernährung für Läufer unterhalten werde. Hallo André.
Hallo Lars.
André, sei doch so gut und stell dich den Hörern kurz vor.
Ja, mein Name ist André Albrecht. Da steht auch ein Doktor vor. Ich bin aber kein Arzt. Ich bin Biologe, Biochemiker und Sportwissenschaftler und leite hier in Wolfsburg das Institut für Trainingsoptimierung. Wir betreuen Sportler, dabei auch viele Läufer, jeder Leistungsklasse. Wir haben zum Beispiel Laufkurse für Einsteiger. Wir haben Marathon-Vorbereitungsprojekte, dieses klassische 0,42 eben. Aber es geht auch hoch bis in den Leistungsbereich. Wir machen zum Beispiel die Laktattests für die Fußball-Bundesliga-Frauen vom VfL Wolfsburg, den EAC Wolfsburg im Eishockey betreuen wir seit Jahren. Und darüber hinaus bin ich Landestrainer Triathlon in Niedersachsen.
Das heißt, du bringst auch eine Menge Kompetenz in Richtung Laufen mit und wir wollen uns heute unterhalten über das Thema Ernährung und Laufen. Und die Einstiegsfrage ist, wie sieht eigentlich eine laufgerechte Ernährung aus?
Tja, laufgerechte Ernährung sieht eigentlich so aus, wie man sich als normaler Mensch, also auch als Nichtsportler ernähren sollte. Ein paar Schwerpunkte gibt es da, die sind anders gesetzt, aber der Grundsatz bleibt identisch. Wobei ich dazu sagen muss, dass es im Bereich Ernährung sehr viele Theorien, teilweise auch Ideologien gibt, die sich seit langem halten und nach denen viele Leute trainieren. Also ein Beispiel, Fasten. Es gibt biologisch und medizinisch keine vernünftige Begründung fürs Fasten. Im Gegenteil, für Sportler kann das sogar gefährlich werden. Zweites Beispiel vielleicht noch, die klassische Trennkost, nach der man Kohlenhydrate und Eiweiße nicht in einer Mahlzeit aufnehmen soll. Auch dafür gibt es biologisch und medizinisch keine stichhaltige und sinnvolle Begründung. Dass man nur so als Einstieg dafür, dass man aufpassen muss, nicht da irgendeiner Ideologie hinterher zu rennen, die dann irgendwas verspricht, aber letztendlich nicht funktioniert. Grundsätzlich besteht die Ernährung, jetzt mal wenn man es etwas vereinfacht, aus 7 Bestandteilen. Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, Mineralien, Vitaminen, Wasser und Ballaststoffen. Dann fällt häufig noch der Begriff Spurenelemente. Das ist chemisch das gleiche wie die Mineralien. Man braucht eben nur nicht so viel davon. Die sportgerechte Ernährung ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass man grundsätzlich kohlenhydratreich ist. 3 Gründe. Erstens, das Gehirn kann Energie nur aus Kohlenhydraten gewinnen. Grund 2, und das ist vielen Sportlern nicht klar, Kohlenhydrate sind absolut notwendig, um die Fettverbrennung aufrechtzuerhalten. 3. Grund natürlich Kohlenhydrate als direkte Energiequelle im Muskel. Und hier ist auch so der Unterschied zu den Nichtsportlern. Hier braucht der Sportler sicherlich etwas mehr Kohlenhydrate als der Nichtsportler. Dann wird es auch schon wieder ähnlich zwischen Nichtsportler und Sportler. Fett sollte möglichst reduziert werden. Faustregel, etwa 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Wer also etwa so 70 Kilo wiegt, für den reichen auch 70 Gramm Fett. Möglichst viel pflanzlich davon, wegen der essentiellen Fettsäuren. Bitte mal nachrechnen, die Läufer, was man wirklich so zu sich nimmt, das ist meistens etwas mehr. Und da liegt dann auch meistens das Problem mit dem Abnehmen, weil Fett natürlich einen hohen Energieanteil hat. Der nächste Stichpunkt Eiweiß. Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Eiweißbedarf gedeckt ist. Der Eiweißbedarf liegt bei etwa 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag und das ist mit normaler Ernährung eigentlich immer abgedeckt. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, vielleicht kommen wir da später noch zu. Kommen wir zu den Mineralien. Wenn man nach den Mineralien fragt und dann so in den Vorträgen, wie ich das häufig mache, was ist denn das wichtigste Mineral? Und dann kommt immer die Antwort Magnesium. Nein, Magnesium ist nicht das Wichtigste, auch nicht für den Sportler und auch nicht zur Krampfvorbeugung. Die wichtigsten Mineralien für Sportler sind eindeutig Natrium und Kalium. Auch dann kommt noch Calcium vor Magnesium. Also hier bitte darauf achten, gerade wenn es so in den Bereich natriumärme Wässer geht. Vitamine, da ist eigentlich festzuhalten, Vitamine ist kein erhöhter Bedarf. Das wird zwar immer gerne geschrieben, aber nach meiner Meinung und auch den Leuten, mit denen ich so zusammenarbeite, also zum Beispiel Ernährungsmediziner vom Olympiastützpunkt hier in Niedersachsen, der Vitaminbedarf ist eigentlich gedeckt mit normaler Ernährung. Letzter Punkt, Trinken. Grundsätzlich gilt die Faustregel, der Urin sollte möglichst hell sein. Es ist immer schwierig, das Trinken über Mengen seine Vorgabe zu machen. Das hängt davon ab, wie viel schwitzt man, wie viel trainiert man an dem Tag, wie sind die Umgebungstemperaturen und so weiter und so fort. Urin sollte möglichst hell sein. Und wenn der Urin so eine Stunde vorm Training durchsichtig ist, dann hat man eigentlich schon eine gute Voraussetzung für sein Training geschaffen.
Dann nehmen wir das mal so als groben Überblick und steigen vielleicht gleich noch in ein paar Detailfragen ein. Ab welchem Trainingsziel, ab welchem Trainingsumfang ist es denn für einen, sagen wir mal, ambitionierten Freizeitläufer überhaupt sinnvoll oder wichtig, sich Gedanken über eine spezielle, laufgerechte Ernährung zu machen?
Wenn man das, was ich eben gesagt habe, als Basis nimmt, dann ist natürlich erstmal für jeden Sportler sinnvoll, diese Sachen einzuhalten. Spezieller wird es eigentlich erst, wenn so als Faustregel die Trainingsstrecken länger als eine Stunde dauern. Grund ist dann der erhöhte Kohlenhydratbedarf. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Kohlenhydrate sind absolut wichtig, A fürs Gehirn, B für die Fettverbrennung. Und je nachdem, wie voll die Speicher sind, die Kohlenhydratspeicher, wird es dann eben ab einer Stunde kritisch. Kohlenhydratspeicher im Körper sind Muskeln und Leber und die reichen bei maximaler Füllung eigentlich nur so für 2, 2,5 Stunden Sport. Im normalen täglichen Leben sind die aber leider nicht maximal gefüllt. Deswegen wird es eben in etwas schwierig und wichtig, wenn die Laufstrecken länger als eine Stunde dauern. Dann sollte man vorher auf kohlenhydratreiche Ernährung achten oder sogar was mitnehmen.
Und wenn sich jetzt unser ambitionierter Freizeitläufer, den wir als Beispiel hier betrachten, speziell oder ja, ein bisschen auf seine Ernährung achtet, sagen wir mal, was kann er denn erwarten? Hat er dann bessere Trainingseffekte? Regeneriert er schneller? Kann er Leistungszuwachs vielleicht sogar erwarten?
Also grundsätzlich, der Läufer, wenn er sich jetzt erstmal an diese Sachen erhält, die ich vorhin ganz grob skizziert habe, dann ist da keine große Leistungssteigerung mehr zu erwarten. Das ist häufig so ein Irrglaube. Wenn also einer sich vernünftig ernährt und dann wird ihm auch die Vitamintablette oder das Magnesium da kein Leistungsfortschritt mit sich bringen. Das ist also, muss man leider so deutlich sagen. Allerdings, bei Marathonläufern ist ein klassischer Fehler immer wieder zu beobachten und da kann man dann auch von Leistungszuwachs reden. Häufig ist es nämlich so, dass die Marathonläufer während des Wettkampfs zu wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen. Immer so den Mythos verfolgend, dann schalte ich um auf Fettverbrennung, habe ich ja lange genug trainiert. Nein, das ist biochemisch nicht möglich. Wie vorhin schon mehrmals gesagt, Fettverbrennung läuft nur, wenn Kohlenhydrate da sind. Und deswegen muss ich eben ab einer gewissen Lauflänge dafür sorgen, dass die Kohlenhydrate nachgefüttert werden. Gels, Bananen, Getränke, was es da so gibt. Wenn ich das mache, dann kann ich auch meine erhöhte Laufleistung, mein erhöhtes Lauftempo aufrechterhalten und habe dementsprechend auch eine Leistungsverbesserung. Ich habe gerade ein Beispiel. Eine Dame aus unserem Marathonkurs hat jetzt in Hamburg, obwohl der Winter ja hier gerade im Norden fürs Laufen nicht optimal war, um es mal ganz zurückhaltend auszudrücken, aufgrund des Schnees, eine neue Bestzeit geschafft, nur weil sie jetzt endlich mal entsprechend vernünftig ausreichend Gels zu sich genommen hatte. Sie hat sonst immer gesagt, auch ich habe vorher gut gegessen, ich nehme mal ein Gel mit und dann komme ich ja ins Ziel. Sie hat einfach die Kohlenhydratmenge unterschätzt. Und dann war auf einmal eine Steigerung der Bestleistung von 3,35 auf 3,25 drin. Also da können dann Kohlenhydrate oder diese Verfolgung der Prinzipien leistungsfördernd wirken. Die zweite Sache im Bereich Regeneration, da muss man auch eine Sache beachten oder sollte man beachten, dass man nach dem Training relativ schnell die Energiespeicher auffüllt, um die Infektanfälligkeit zu verringern als ein Punkt. Und natürlich eben auch die Kohlenhydratspeicher wieder zu füllen, um eher wieder leistungsbereit zu sein. Und hier ist es eben sinnvoll, nach dem Training oder auch nach der Belastung, egal, relativ schnell nach Trainingsabbruch Kohlenhydrate und/oder Eiweiß zu sich zu nehmen. Damit wird der Energiehaushalt wieder auf eine vernünftige Basis gestellt. Wird das nicht gemacht, so greift der Körper dann auf das zurück, was er noch hat. Das sind meistens leider keine Kohlenhydrate mehr, sondern Eiweiße und dann zapft er auch schon mal die Antikörper an im Blut, Tja, und dann ist leider die Infektanfälligkeit erhöht. Also zusammengefasst, keine Wunderdinge erwarten, aber man kann natürlich mit einer vernünftigen Ernährung einen Leistungseinbruch verhindern und mit vernünftiger Nachbelastungsernährung die Infektanfälligkeit und damit die allgemeine Regeneration deutlich verbessern.
Vielleicht eine kleine Zwischenfrage noch. Du hast eben von Fettverbrennung gesprochen. Du redest aber dann, glaube ich, nicht über Fettverbrennung im Zusammenhang mit Abnehmen, also Körperfettabbau, sondern Energiegewinn aus Fettverbrennung.
Was ja letztendlich das Gleiche ist. Abnehmen durch Fettverbrennung und Energiegewinnung durch Fettverbrennen ist ja identisch. Ich nehme ja nur dann ab, wenn ich die Fette, die ich im Körper habe, abbaue. Und das geht letztendlich nur, indem ich sie verbrenne.
Dann wären wir vielleicht ein bisschen konkreter. Worauf sollte denn ein Läufer dann vor, während und nach der Belastung achten? Was sind da gute Nahrungsmittel oder ein gutes Verhalten?
Vorher ist immer die Frage, wie weit vorher. Also ich sage mal, er sollte natürlich, wir reden jetzt mal, ich nehme mal als Beispiel einen klassischen 1-Stunden-Trainingslauf. Er sollte auf alle Fälle so viel Kohlenhydrate im Körper haben, dass er diese eine Stunde durchsteht, damit er nicht bei einer Stunde schon irgendwelche Gels oder Bananen mitschleppen muss. Und er sollte auch vorher so viel getrunken haben, dass der Urin nicht schon vor dem Training quietschegelb ist, sondern hier möglichst durchsichtig. So, die Faustregel ist, wenn der Urin eine Stunde vor Trainingsbeginn durchsichtig ist, dann hat man für diese Stunde auch genug dabei. Bei einem einstündigen Trainingslauf, und wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, während des Trainings brauche ich überhaupt nichts mitzunehmen, wenn ich eben vorher genug Kohlenhydrate zu mir genommen habe und genug getrunken habe. Auch hier ein wichtiger Hinweis, heutzutage steht eben überall, ja, trinken und man kann gar nicht genug trinken und man kann gar nicht zu viel trinken. Doch kann man. Man kann auch zu viel trinken. Und mittlerweile ist es ja schon so, dass jemand, der 20 Minuten walken geht, bei 20 Grad Celsius schon eine Trinkflasche dabei hat. Ganz klar, wenn die Flüssigkeitsspeicher gefüllt sind, also wenn der Urin vor dem Training durchsichtig ist, dann kann ich auch bei extremer Witterung von 25 bis 30 Grad eine Stunde laufen, ohne dass ich dabei was zu trinken mitnehmen muss. Punkt danach, das hatten wir schon eben angesprochen, hier sollte eben möglichst schnell der Flüssigkeitsverlust dann ausgeglichen werden und relativ schnell, das heißt innerhalb der ersten 15 Minuten, Energie nachgefüttert werden in Form von Kohlenhydraten und oder Eiweiß. Hier sind also die klassischen Recovery-Produkte, die so auf dem Sportmarkt vorhanden sind, entweder als Riegel oder als Getränk. Aber letztendlich hilft natürlich auch die Banane und bevor man gar nichts zu sich nimmt, ist auch ein halber Liter Cola sinnvoll.
Nochmal zurückzukommen auf Nahrungsergänzungsmittel. Du hast gesagt, bei vernünftiger Ernährung braucht man die im Wesentlichen nicht, wenn ich dich nicht falsch verstanden habe. Oder braucht ein Läufer von irgendwas bedeutend mehr als ein nicht laufender Mensch? Also Stichwort Magnesium hast du schon gesagt, aber wie sieht es aus mit Aminosäuren und dem ganzen Zeug, was da sonst noch auf dem Markt rumfleucht?
Also bei Nahrungsergänzungsmitteln muss man aufpassen. Das ist immer so ein Begriff, der einerseits lebensmittelrechtlich definiert ist, aber diese Definition eben so nicht klar ist dem Allgemeinläufer. Ich denke mal, du meinst alle Produkte, die man zusätzlich kaufen kann, aber nicht gerade im Supermarkt, also das, was man so in Sport- oder Ernährungsfachgeschäften kauft. Vieles davon ist sinnvoll, vieles davon ist nicht sinnvoll. Auf alle Fälle muss man natürlich dafür sorgen, dass man die essentiellen Sachen, also die, die man vor, während, nach der Belastung verstärkt braucht, zu sich nimmt. Das sind in erster Linie Kohlenhydrate. Beispiel. Es wird immer wieder gesagt, ja, für den normalen Sportler reicht eine Apfelschorle aus. Jetzt ist die Frage, was ist ein normaler Sportler? Die Apfelschorle reicht sicherlich aus für den Walker oder den Freizeitläufer, der dreimal die Woche 20 bis 30 Minuten joggt. Sag keine Frage. Aber jemand, der, sag ich mal, sich auf den Marathon vorbereitet, für den wird Apfelschorle nicht mehr das ideale Getränk sein. Folgender Grund, hier sind nicht die essentiellen Sachen drin, die ein Läufer braucht. Ein Läufer braucht während der Belastung Kohlenhydrate, Natrium, Kalium. Und in Apfelschorle ist definitiv zu wenig Natrium drin. Dasselbe gilt für eine Banane. Wenn ein gewisser Belastungsumfang in der Woche überschritten wird, reicht irgendwann die normale Ernährung nicht mehr aus. Häufig scheitert es eben am Natrium. Also da muss man dann schon mal auf die Sportprodukte zurückgreifen. Was man sich getrost sparen kann, sind Magnesiumpräparate. Aminosäuren können sinnvoll sein bei wirklich sehr hoher Belastung. Es gibt zum Beispiel ganz klare Hinweise darauf, wenn ich Eiweiße, also Aminosäuren sind die Bausteine der Eiweiße. Wenn ich Eiweiße zu mir nehme während der Belastung, dass dann die Muskulatur geschont wird. Da gibt es also schon eindeutige Hinweise darauf. Es ist immer nur schwierig, diese Sachen geschmacklich unterzubringen, aber das ist ein anderes Thema. Was eben wichtig ist, zusammengefasst, was man während der Belastung zu sich nehmen sollte, sind Kohlenhydrate, Natrium, Kalium. Vieles davon kann man bei geringer Belastung aus den normalen Nahrungsmitteln abdecken, aber ab einer gewissen Belastungsdauer und ich sag mal ab Vorbereitung Marathon wird es eben schwierig, das aus der normalen Belastung zu machen. Da sind insbesondere bei den längeren Läufen schon mal Sportnahrungsprodukte notwendig. Was man sich definitiv sparen kann, sind eben Sachen wie Magnesium, Kreatin und Carnitin. Das sind alle Sachen, da gibt es keine belastbaren Beweise, dass das irgendeiner Weise fördernd wirkt. Ich muss allerdings fairerweise dazu sagen, Beispiel Carnitin, da gibt es auch andere Meinungen zu von Leuten, die sich mit dieser Sache beschäftigen. Da gibt es eben verschiedene Meinungen, wie das eben so ist. Man geht zu zwei Ärzten und hat drei Meinungen. Aber das ist meine Erfahrung und auch ich betreue Athleten im Leistungsbereich, im Langtriathlon-Bereich. Wir nehmen diese Sachen nicht. Der Landeskader Triathlon nimmt außerdem, was ich beschrieben habe, auch in einem Trainingslager mit 25, 30 Wochenstunden nichts zusätzlich ein. Und die jährlichen Blutuntersuchungen belegen eben, das reicht.
Jetzt kann ich ja allerlei Präparate sowohl, ich sag mal, entweder in der Apotheke oder im Sportfachhandel oder im Supermarkt kaufen. Da gibt es ja auch so Vitamin ist jetzt nicht die richtige Sache, aber Mineralgeschichten. Gibt es da Qualitätsunterschiede?
Ja, ich habe ja eben gesagt, es sind wichtig, dass man Kohlenhydrate, Natrium und Kalium zu sich nimmt. Bleibe ich mal bei diesem Beispiel, Sporternährung während der Belastung. Hier gibt es ganz klare Unterschiede. Der eine Unterschied ist einfach die Kohlenhydratzusammensetzung. Also wenn das so einfach wäre, könnte ich wirklich während der Belastung eine Fanta trinken. Da sind auch Kohlenhydrate drin, zwar ein bisschen viele, das könnte ich ja verdünnen, aber das sind leider nur kurzkettige Zucker. Während der Belastung sollten die Kohlenhydrate so zusammengestellt sein, dass sie möglichst gleichmäßig und langsam ins Blut gehen. Und das machen die großen Markenartikel im Bereich Sport, also zum Beispiel Squeezy, Powerbar, Maxim, das ist da eigentlich gewährleistet. Und der zweite wichtige Unterschied, hier sind eben die wichtigen Mineralien in der richtigen Konzentration drin. Die Sportwissenschaft fordert für ein Sportgetränk, das während der Belastung aufgenommen wird, zum Beispiel 400 Milligramm Natrium pro Liter oder sogar mehr und 120 Milligramm Kalium pro Liter oder etwas mehr. Wenn ich so eine Apfelschorle zu mir nehme oder irgend so ein Getränk aus irgendeinem Supermarkt, so für 50 Cent der halbe Liter, dann werden diese Bedingungen meistens nicht erfüllt.
Also klares Plädoyer für hochwertige Markenprodukte.
Allerdings ja.
Gehen wir noch vielleicht mal auf ein paar Detailfragen ein. Bleiben wir vielleicht beim Beispiel Marathon. Da sind ja so die üblichen Trainingspläne, fangen da an 12 Wochen vor dem Wettkampf. Hast du konkrete Empfehlungen, wie ich meine Wettkampfvorbereitung begleiten kann, ernährungsmäßig?
Die ersten 11,5 Wochen, das beachten, was ich bisher geschildert habe. Interessant wird es erst die letzten 3 Tage. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Kohlenhydrate sind essentiell während der Belastung. A, Gehirn und B, Fettverbrennung. Und diese Kohlenhydratspeicher kann ich sehr, sehr stark auffüllen. Ich hatte schon gesagt, Kohlenhydratspeicher, Muskeln und Leber. Der Trick liegt darin, die letzten 3 Tage vor dem Wettkampftermin möglichst viel Kohlenhydrate aufzunehmen und dabei möglichst wenig zu trainieren und das Ganze für eine vernünftig hohe Trinkmenge zu unterstützen. Wenn ich das mache, dann kann ich die Kohlenhydratspeicher so weit auffüllen, dass ich, nehme ich mal so einen klassischen Läufer als Beispiel, der den Marathon in 3,5 bis 4 Stunden läuft, sicherlich die ersten 2, vielleicht sogar die ersten 2,5 Stunden laufen kann, theoretisch, ohne zusätzlich essen zu müssen. Ich sage bewusst theoretisch. Ich würde auch diesen Läufern, die dieses Verhalten durchführen, empfehlen, möglichst frühzeitig anzufangen mit dem Essen, dann brauchen sie hinterher nicht so viel auf einmal zu essen. Aber das ist eines so der wichtigste Tipp. Die letzten 3 Tage wenig Training, viel trinken, viel Kohlenhydrate und ich habe den Kohlenhydratspeicher dann maximal gefüllt. Allerdings ein Hinweis dabei, die Läufer, die das machen, erschrecken meistens, Mensch, dann habe ich ja morgens vorm Start auf einmal 3,5, 4 Kilo mehr. Das ist ja ein Riesennachteil. Nein, ist es nicht. Diese 3,5 Kilo bestehen nämlich zu 600, 700 Gramm aus Kohlenhydraten und der Rest ist Wasser. Diese Kohlenhydrate sind nach dem Wettkampf definitiv alle verbraucht und das Wasser ist definitiv ausgeschwitzt. Also das ganze Gewicht ist verloren. Man hat nicht zugenommen, man hat kein Fett angesetzt. Es ist sogar ein Vorteil, das schon im Körper zu haben, weil jeder weiß, wie schwierig es ist, unter Belastung zu leben. Alles das, sowohl Kohlenhydrate als auch Getränke, was ich bereits im Körper habe, muss ich während der Belastung nicht umständlich zu mir nehmen.
Habe ich dich jetzt richtig verstanden? Carboloading, wie man das so auf Neudeutsch nennt, ist eine Sache, die durchaus sinnvoll ist.
Man muss es nicht bis zum Exzess betreiben. Also wo ich nichts von halte, was auch mittlerweile belegt ist, dass das eine zu starke Belastung ist. Man hat dieses Carboloading früher noch extremer gemacht, die sogenannte Saltin-Diät. Ich sage mal, den Tag -7 bis -4 vorm Wettkampf gar nichts gegessen und kohlenhydratarm und alles Mögliche und dann noch trainiert. Und erst dann ab dem dritten Tag genau das, was ich eben beschrieben habe. Das davor, dieses -7 bis -4 Tage vorher kohlenhydratarm sich zu ernähren, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Das belastet den Körper enorm. Gerade wenn man dabei noch trainiert, man ist ja im Prinzip permanent auf einem Hungerast. Aber das andere ist absolut sinnvoll. Ist natürlich nicht notwendig, wenn ich 10 Kilometer Volkslauf machen will, das ist klar. Da reicht es eben auch, sich normal zu ernähren und vorher nochmal eine Banane zu essen.
Jetzt hattest du gesagt, während des Wettkampfs, das wird oft unterschätzt, wie viel man zu sich nehmen soll oder muss. Hast du eine Empfehlung, wann man essen soll, wie viel man essen soll, was man essen soll?
Ganz klar, das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Ein Hinweis vielleicht noch, ich hatte gesagt, eben beim Carboloading die letzten 3 Tage, wenn wir beim Beispiel Marathon bleiben, der ja meistens am Sonntagvormittag startet, den Samstagabend und den Sonntagmorgen sollte man natürlich nicht mehr so viel essen, bis es eigentlich schon fast aus den Ohren wieder rauskommt, weil da natürlich der Magen sehr belastet ist. Also die letzten 24 Stunden davor wird dann die Ernährung auf normal umgestellt. Also das heißt zwar noch kohlenhydratreich, aber nicht besonders viel, normale Volumina. Während des Wettkampfs ist die Forderung eigentlich, je nachdem, wie schnell ich bin, was ich für ein Tempo bringe, muss ich unterschiedliche Mengen Kohlenhydrate zu mir nehmen. Erstmal ist klar, je schneller ich laufe, desto mehr Energie brauche ich, desto mehr Kohlenhydrate muss ich nachfüttern. Bleiben wir bei unserem 3,5 bis 4 Stunden Marathonläufer, wobei das Geschlecht egal ist, der wird etwa 60, 70, 80 Gramm Kohlenhydrate die Stunde benötigen. Ein kleiner Hinweis, es gibt im Moment von Powerbar dieses C2Max-System, das heißt, laut einer Studie ist der Körper nicht in der Lage, mehr als 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen. Und man könne diesen Wert aber verbessern, also mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, indem man eine spezielle Mischung aus Glucose und Fructose zu sich nimmt. Aus meiner 20-jährigen Erfahrung als Sportler und als Trainer weiß ich, dass diese 60 Gramm pro Stunde eigentlich nicht das Limit darstellen. Es gibt viele Sportler, die einfach deutlich mehr pro Stunde aufnehmen können und auch ganz klare Hinweise darauf, dass das 100 bis 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde sind. Also diese Studie mit Vorsicht genießen bitte. Bei unserem klassischen Läufer hatte ich eben gesagt, unser Beispielläufer 60, 70 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Und jetzt muss man sich überlegen, wie viel das eigentlich so ist. Ein Gel zum Beispiel hat normalerweise 60 bis 70% Kohlenhydrate. Je nach Firma, Marke ein bisschen unterschiedlich. Prozent heißt, in 100 Gramm Gel sind 60 bis 70 Gramm Kohlenhydrate drin. Das heißt, wenn ich weiß, ich brauche pro Stunde 60, 70 Gramm Kohlenhydrate, dann muss ich pro Stunde, je nachdem, welche Firma ich benutze, eben auch 100 Gramm Gel zu mir nehmen. Und da sind bei einem Squeezy-Gel, das älteste, bekannteste Gel, das erste auf dem deutschen Markt, mit ihren jetzigen 25 Gramm Packung eben 3 bis 4 Gels die Stunde. Das wird eben häufig unterschätzt. Das hat übrigens auch die Marathonläuferin, von der ich vorhin schon berichtet habe, unterschätzt. Also pro Stunde, je nach Verpackungsgröße und Firma, muss man 100 bis zu 100 Gramm Gels zu sich nehmen. Oder man macht das Ganze über Getränke. Ein gutes Sportgetränk hat so 40 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, pro Liter. Zum Vergleich, Cola oder Säfte haben etwa 110 Gramm Kohlenhydrate pro Liter. Man weiß nur immer leider nicht, was angeboten wird an den Getränkestationen, was da so drin ist, wie genau das angesetzt ist. Denn sonst funktioniert es ja nicht richtig. Aber wer sich zum Beispiel Eigenverpflegung hinstellt und hat ein Markenprodukt, dann kann er davon ausgehen, wenn er das laut wenn man das ansetzt, so wie es beschrieben ist auf der Dosierungsempfehlung, dann ist das eigentlich auch gut angesetzt. Es gibt immer so das Gerücht, ja, sollte man ein bisschen geringer ansetzen als auf der Verpackung angegeben. Die wollen das ja nur verkaufen. Nee, stimmt so nicht. Diese Dosierungsempfehlungen werden im Prinzip auch lebensmittelrechtlich überprüft auf Sinnhaftigkeit. Und die sind eigentlich immer sonst so gegeben, dass eben dann diese 40 bis 80 Gramm Kohlenhydrate pro Liter drin sind. Schütte ich mir weniger Pulver in meine Flasche, habe ich auch zu wenig Kohlenhydrate. Wenn ich das über Getränke machen will, müsste ich also etwa 1 Liter pro Stunde zu mir nehmen. Die dritte Möglichkeit sind dann eben Bananen, Faustregel, pro Stunde eine große Banane. Zusammengefasst, etwa 100 Gramm Gel, etwa eine große Banane oder etwa 1 Liter gutes Sportgetränk pro Stunde. Wenn ich das Ganze kombiniere, kann ich es natürlich runterrechnen. Ich kann 2 Gels zu mir nehmen und 1 halben Liter Sportgetränk. Dann lande ich etwa bei den 60 Gramm Kohlenhydrate, die ich pro Stunde etwa brauche.
Und bei höherem Tempo ist es dann entsprechend mehr.
Genau, bei höherem Tempo ist das Ganze dann entsprechend mehr. Ist eben auch die Sache, wie viel habe ich vorher Carboloading gemacht, da muss man das Ganze auch ausprobieren. Ne? Das ist ja immer so die Sache, bei welchem Marathontempo laufe ich, ist es noch GA1-Bereich, ist es GA2-Bereich, ist es schon der DSA-Bereich, denn davon unterscheidet sich ja auch während der Belastung, wie viel Fett steuert mein Körper eigentlich noch bei zur Gesamtenergiegewinnung, wie viel Kohlenhydrate brauche ich. Das ist dann sehr kompliziert, das muss man dann teilweise ausprobieren, Erfahrungswerte sammeln. Man kann das Ganze aber auch ein bisschen naturwissenschaftlich herleiten und sich in etwa überlegen, wie viel man brauchen wird.
Macht es vor dem Hintergrund des Ausprobierens Sinn, dann während der langen Trainingsläufe auch schon was zu essen mitzunehmen?
Auf alle Fälle. Ich hatte ja eben schon gesagt, alles, was über eine Stunde normales Training hinausgeht, muss man ohnehin dafür sorgen, dass die Kohlenhydrate ausreichend vorhanden sind. Weil der Hungerast, dem ist es ja egal, ob ich trainiere oder im Wettkampf bin. Normale Ernährung, 1 Stunde. Ist auf alle Fälle die Kohlenhydratversorgung gewährleistet. Wenn ich weiß, dass ich als Läufer einen längeren Lauf machen will, länger definiere ich jetzt mal 90 Minuten und darüber hinaus, dann sollte ich schon was dabei haben. Also so ein kleines Gel-Täschchen in der Tasche hinten drin oder im Hosenbund ist da sehr hilfreich. Faustregel immer, so ein Gel, so eine Gelverpackung, je nach Größe, reicht etwa 15, 20 Minuten im Training, das ist im Prinzip wie ein Reservekanister beim Auto und das sollte man dann schon dabei haben. Und im Zweifelsfall kann man das Gel dann auch mal zu sich nehmen, ohne das empfohlene Glas Wasser dazu zu trinken, weil Wasser mitzuschleppen oder Getränke mitzuschleppen bei längeren Läufen oder überhaupt beim Laufen ist natürlich durch dieses Geschaukle sehr mühselig. Also alles, was über 90 Minuten geht im Laufen, sollte man definitiv was dabei haben. Vielleicht braucht man es ja nicht, so einen Gelbeutel legt man dann wieder hin und nimmt ihn beim nächsten Mal mit. Aber grundsätzlich ist es auf alle Fälle sehr ratsam, bei über 90-minütiger Belastung was dabei zu haben.
Dann vielleicht nochmal nach der Belastung, also nach einer harten oder langen Trainingseinheit oder direkt nach dem Wettkampf, was wäre da so das ideale Nahrungsmittel?
Hinterher sollte man dafür sorgen, dass man die Kohlenhydratspeicher wieder auffüllt und dem Körper eben auch Kohlenhydrate zur Verfügung stellt für den normalen Stoffwechsel, den er A hat, letztendlich nicht gelaufen wäre. B muss ich ja die Regenerationsprozesse unterstützen, auch die sind energiebedürftig, deswegen sollten Kohlenhydrate gegeben werden. Aber gerade wenn es hart war, lang war oder sogar beides, man also wirklich merkt, heute bin ich aber kaputt, dann würde ich auch ein bisschen dafür sorgen, dass ich in meiner Nahrung Eiweiße anbiete. Da reicht, man muss jetzt ja nicht gleich das riesen Eiweißpulver aufmachen, aber so ein kleiner Recovery-Riegel oder ein Teller Nudeln enthalten auch relativ viel Eiweiß, sind da sehr hilfreich. Wichtig ist allerdings hinterher, dass man das kurzfristig macht. Also nicht erst laufen, dann duschen, dann dehnen und dann eventuell mal was anbieten. Nein, bei härterem Training, bei härterer Belastung, erst irgendwas essen und dann vielleicht unter die Dusche, damit der Körper sofort was hat. Und dann auch gerne, die Frage kommt dann auch ganz häufig, was ist eigentlich so hinterher mit dem Bier danach?
Genau.
Also würde ich im Zweifelsfall, je nachdem wie ernst man das meint, eher von abraten. Also da gilt ganz klar die Faustregel, je weniger Alkohol, desto besser. Und ein kleiner Hinweis, alkoholfreies Bier darf auch Alkohol enthalten. Und bis per Gesetz 0,5 Promille. Also wer da wirklich hundertprozentig alles richtig machen will, der lässt auch das Bier stehen. Aber für den normalen Freizeitläufer, denke ich mal, ist so ein alkoholfreies Bier nicht das Problem.
Wie wertvoll ist denn das wirklich? Ich meine, einige Firmen werben ja damit, dass ihr alkoholfreies Weißbier so unheimlich, ich weiß gar nicht, isotonisch sein soll. Stimmt das oder ist das einfach ein Mythos?
Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich im Moment überhaupt keine Werte darüber, wie da die einzelnen Werte sind, wie viel Natrium oder Kalium in so einem Bier drin ist. Also ich weiß auch gar nicht, dass die genau bewerben dürfen, wenn ich weiß aus Erfahrung, dass die Anforderungen des Lebensmittelrechts an die Werbung immer höher werden. Und ich kann mir beim besten Willen einfach aus geschmacklichen Gründen nicht vorstellen, dass Bier eine nennenswerte Menge Natrium hat. Oder auch, na gut, Kalium eventuell noch. Aber ich habe da einfach jetzt auf die Schnelle keine Werte vorrätig, was in so einem Bier drin ist.
Okay, aber wir können vielleicht noch mal kurz beim Thema Trinken bleiben. Jetzt ist es in den letzten Tagen recht warm geworden. Gibt es spezielle Tipps für große Hitze?
Für große Hitze ist der ganz klare Tipp, vorher vernünftig zu trinken. Ich hatte ja schon gesagt, eine Stunde vorher sollte der Urin klar sein. Wenn es warm ist, sollte ich auch natriumreich trinken. Also bitte mal einfach darauf achten, so auf das Mineralwasser, was man so zu Hause im Kühlschrank stehen hat, wie viel Natrium da wirklich drin ist. Wenn ich diese französischen Wässer so nehme, in diesen Plastikflaschen verkauft werden, dann sind das meistens so 10, 20, 30 Milligramm pro Liter. Das ist dann eher für die Autobatterie geeignet als für den Sportler. Nochmal, während der Belastung wird gefordert 400 Milligramm pro Liter. Dieses Natrium hat den Vor ist A, wichtig für die Muskulatur und B, hat es auch den Vorteil, aus osmotischen Gründen wird das Wasser besser gespeichert. Also bei Hitze vorher gut trinken und auch natriumreiches Wasser trinken. So ab 100, 200 Milligramm kann man dann von natriumreichem Wasser trinken. Urin sollte klar sein, hatte ich schon gesagt. Wenn man das bedenkt, was ich eben gesagt habe, wenn man das durchführt, dann kann man allerdings auch während des Laufs eine Stunde auf Trinken verzichten. Erst wenn es dann länger wird, sollte man sich dann was überlegen. Aber ich habe früher zu meinen eigenen Ironman-Zeiten in der Vorbereitung auf so Ironman-Rennen auch 2 bis 2,5 Stunden Läufe in der Mittagshitze gemacht, ohne was zu trinken mitzunehmen. Ich habe dann vorher sehr viel getrunken. Hier aus organisatorischen Gründen hatte ich einfach keine Lust, dreimal zu Hause vorbeizulaufen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich dann beim letzten Mal auch nochmal wieder loslaufe oder nicht gleich zu Hause bleibe. Und habe da eigentlich keine Probleme damit gehabt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich jemand bin, der ohnehin mit wenig Trinken auskommt. Aber da kann man sich auch so ein bisschen auf seinen Körper und Durstgefühl verlassen. Wer eben merkt, dass er denn doch was braucht, der macht dann eben vielleicht bei einem 1,5 Stunden Lauf erstmal eine große Schleife von 1 Stunde, kommt dann zu Hause vorbei, trinkt was und läuft dann nochmal 1/2 Stunde los.
Das Thema Ernährung hast du schon gesagt, das ist sehr komplex. Hast du einen guten Buchtipp, wo man die Dinge nochmal nachlesen kann, die du so erwähnt hast?
Ich habe da 2 Tipps. Der eine Tipp, das ist die Zusammenfassung, die gibt es nämlich bei mir auf der Homepage. Ich habe auf meiner Homepage intro-wolfsburg.de immer den Trainingstipp des Monats. Die alten Tipps sind alle im Tipparchiv und da habe ich mal eine 10-teilige Serie zum Thema Ernährung gestartet. Eigentlich das, was ich so hier eben erzählt habe, in absoluter zusammengefasster Kurzform. Wie setze ich die Nahrung zusammen und dann immer ein Tipp vorher, während, nach und so weiter und so fort. Das ist dann für diejenigen, die es in komprimierter Form haben möchten. Ansonsten gibt es auf dem Markt eine Unzahl von Büchern zum Thema Ernährung, die ich natürlich nicht alle gelesen habe, wo ich aber, was ein Buch, das ich aber empfehlen kann, obwohl es manche Sachen eben auch anders schildert, als ich es eben dargestellt habe. Also dieser Autor rät durchaus unter gewissen Bedingungen auch dazu, Carnitin zu supplementieren. Dieses Buch ist von Georg Neumann, heißt Ernährung im Sport und ist erschienen im Meyer und Meyer Verlag. Also dieses Buch empfehle ich für diejenigen, die ein reines Ernährungsbuch wünschen und da eigentlich vernünftige Informationen haben möchten.
Gut, dann bin ich mit meinen Fragen soweit durch. André, hast du noch letzte Anmerkungen zum Thema Laufen und Ernährung?
Ein letzter Hinweis vielleicht beim Thema Laufen und Ernährung, bitte nicht alles zu kompliziert machen. Einfach mal auf den gesunden Menschenverstand hören, auf das Bauchgefühl hören und so ein bisschen aufs Körpergefühl achten. Der Körper sagt einem nicht ganz häufig, was man haben möchte. Hat man starken Hunger oder kann die ganze Zeit nur an süße Sachen denken, dann ist das ein klares Zeichen für zu Ende gehende Kohlenhydratspeicher. Habe ich Durst, ist es ein Zeichen dafür, dass ich Wasser brauche. Und habe ich einen Drang nach etwas Herzhaftem, ist es ein klarer Hinweis, dass ich etwas dass meine Mineralien zur Neige gehen. Wenn man diese drei Sachen so ein bisschen beachtet und so auf sein Körpergefühl auch hört, dann kann man schon eine ganze Menge daraus ableiten.
Sehr schön. Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Und dann danke ich dir für das Gespräch, André.
Nicht zu danken.
Diese Folge von laufradio.de wurde produziert von Lars Bernstein. Das Team von laufradio.de freut sich jederzeit über Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik und natürlich auch Lob, entweder über unsere Website http://laufradio.de oder an unsere E-Mail-Adresse team@laufradio.de. Die Musik dieser Folge stammt von Mevius Music Alley, zu finden unter music.mevio.com. Der Künstler heißt Yulon, das Lied heißt So Naturally. Diese Folge von laufradio.de sowie alle anderen Folgen stehen unter einer Creative Commons Lizenz. Weitere Informationen sind auf der laufradio.de Homepage und unter creativecommons.org zu finden.